Heute ist Donnerstag, der 2. Oktober 2025. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene.
Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Bevor wir mit unserer heutigen Folge beginnen, freue ich mich sehr, Sie mit Rooms bekannt zu machen. Was ist Rooms? Das ist ein neues Modul von News in Slow German, das Sie mit anderen Mitgliedern der News in Slow German Community zusammenbringt, um gemeinsam Deutsch zu sprechen und so die Sprachfertigkeit zu verbessern.
Moment mal. Wir werden auch an den Rooms teilnehmen, oder?
Ja, das stimmt. Unsere Muttersprachler werden in den meisten Rooms dabei sein, um interessante Gespräche zu allen möglichen Themen zu moderieren. Allerdings sind sie nicht als Lehrer dort, sondern um mit ihnen über ein Thema zu sprechen und zu diskutieren.
Und um einfach nur zu plaudern.
Genau. Mit einem deutschen Muttersprachler im Room, der wie gesagt nicht als Lehrer fungiert, wird das Lernen natürlicher. Jeder Room ist eine lockere Unterhaltung mit bis zu 5 Personen. Und das Beste daran ist, dass jeder einen Room starten kann. Auch Sie. Starten Sie einen Room zu einem Thema, über das Sie gerne sprechen möchten.
Also, ich finde, das Beste daran ist der linguistische Prozess, auf den Rooms aufbaut. Wenn Sie noch nicht viel Erfahrung mit dem Deutschsprechen haben, empfehle ich Ihnen, Rooms mit dem Level Beginner auszuprobieren. In diesen Rooms ist es völlig in Ordnung, sich auch auf Englisch auszudrücken, wenn es nötig ist. Also zwischen Deutsch und Englisch zu wechseln, damit das Gespräch flüssig bleibt. Wir empfehlen das sogar. Dieser Ansatz wird als progressives Code-Switching bezeichnet. Mehr über progressives Code-Switching erfahren Sie auf unserer Webseite.
Rooms ist ab sofort auf unserer Website und in unserer App zu finden. Nachdem Sie sich die heutige Folge angehört haben, sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um sich in Rooms umzusehen und sich an den Gesprächen zu beteiligen.
Ich hoffe, wir sehen uns dort. Okay, Jana, jetzt machen wir aber mit unserem regulären Programm weiter.
Wir beginnen das heutige Programm mit einer Diskussion über die Notwendigkeit Europas, die Verteidigung an den östlichen Grenzen angesichts der russischen Aggressionen zu überdenken. Die neuen russischen Drohnenangriffe auf den europäischen Luftraum werden als eine reale und unmittelbare Bedrohung für die NATO angesehen. Danach sprechen wir über die Schweiz, wo die Wähler in einer Volksabstimmung am Sonntag mit knapper Mehrheit für die Einführung elektronischer Personalausweise gestimmt haben. Unser Wissenschaftsthema ist einer Studie gewidmet, die letzte Woche in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde und unser Verständnis der menschlichen Evolution neu definiert. Und wir beenden den ersten Teil des Programms mit einem umstrittenen Wandbild von Banksy, das an der Wand des Londoner High Court erschienen war und später von den Behörden entfernt wurde.
Das wird eine spannende Diskussion. Auf der einen Seite stehen Kunst und gesellschaftliche Fragen, auf der anderen Seite steht der Erhalt historischer Gebäude.
Und du gehst davon aus, dass ich mich für den Erhalt historischer Gebäude einsetzen werde, oder?
Ja. Wirst du das tun?
Wir werden sehen. Aber lass uns diese Debatte jetzt noch nicht beginnen. Wir sind immer noch bei der Einführung der heutigen Folge. Erzähl uns bitte, worüber wir im zweiten Teil des Programms sprechen werden.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und der deutschen Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Subordinating Conjunctions, Part 2. Es geht um den Tag der deutschen Einheit, der seit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 jedes Jahr als nationaler Feiertag gefeiert wird. Obwohl der Mauerfall schon knapp ein Jahr früher stattfand, dauerte es, bis das Gebiet der DDR und damit die neuen Bundesländer an die Bundesrepublik angeschlossen wurden. Für viele ist Romy Schneider die schönste deutsche Frau und eine der besten deutschen Schauspielerinnen aller Zeiten. Ihre Beziehung zu Alain Delon ließ bei der deutschen Öffentlichkeit und der Klatschpresse die Herzen höher schlagen. Unsere Redewendung der Woche ist einen Korb geben. Sie passt perfekt auf die Geschichte dieser deutschen Ikone.
Interessante Themen. Los geht's.
Europa überdenkt die Verteidigung seiner östlichen Grenzen gegen russische Bedrohungen.
Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach vor kurzem auf dem Warschauer Sicherheitsforum. Er charakterisierte die neueren russischen Drohnenverletzungen des europäischen Luftraums als gefährlich und bezeichnete die Russische Föderation als die unmittelbarste Bedrohung für die NATO. In seiner Rede in Warschau verurteilte er die Luftraumverletzungen Russlands als einen Verstoß gegen das Völkerrecht, das zu schweren Missverständnissen führen könnte. Er sagte, die Reaktion der NATO sei klar und einheitlich gewesen. Pistorius sprach auch über die Unterstützung Europas für die Ukraine und kündigte die Lieferung von 2 Patriot-Systemen bis 2026 an. Gleichzeitig betonte Pistorius die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Verteidigungsindustrien der Ukraine und Europas. Europa hat vor kurzem ein Projekt zur Schaffung eines Drohnenabwehrsystems gestartet. Im Rahmen dieses Projekts wird der Einsatz militärischer Mittel zur Abwehr von Drohnenangriffen neu bewertet, um die Verteidigung effektiver und kostengünstiger zu gestalten.
Ich würde sogar noch weitergehen, Jana. Ich bin wirklich der Meinung, dass die Unterstützung der Ukraine der direkteste Schritt ist, den Europa unternehmen kann, um Stabilität in Osteuropa zu gewährleisten.
Im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Die Situation ist jedoch sehr komplex und es müssen alle langfristigen Auswirkungen eines Eingreifens Europas berücksichtigt werden.
Wenn Europa jetzt nicht handelt, besteht die Gefahr, dass dies Russland zu weiteren Aggressionen motiviert. Die Ukraine hat eine enorme strategische Bedeutung. Sie ist quasi ein Pufferstaat zwischen Russland und dem Westen.
Und was ist, wenn dadurch weitere Aggressionen provoziert werden?
Dann muss sich die freie Welt gegen diese Aggressionen zur Wehr setzen. Es ist eine moralische Verpflichtung, ein Land zu unterstützen, das seine Souveränität verteidigt. Es ist auch eine Frage der europäischen Sicherheit. Ich fürchte, die Zeit für Beschwichtigungsversuche ist vorbei.
Und was ist mit der Abhängigkeit Europas von russischer Energie?
Hier ist strategisches Denken gefragt. Europa kann helfen, die Ukraine zu stärken und gleichzeitig daran arbeiten, seine Energieabhängigkeit von Russland zu verringern. Sieh dir nur die Fortschritte an, die im Bereich Ökostrom in den letzten 3 Jahren gemacht wurden. Knappes Jahr für nationalen elektronischen Personalausweis in der Schweiz.
Wähler in der Schweiz haben in einer Volksabstimmung am Sonntag mit knapper Mehrheit für die Einführung elektronischer Personalausweise EID gestimmt. 50,4% waren für die EID. 49,6% waren dagegen. Dies ist eine deutliche Kehrtwende gegenüber einer Volksabstimmung im Jahr 2021, bei der eine frühere Version der EID aufgrund von Bedenken über eine Involvierung von Unternehmen aus dem Privatsektor abgelehnt worden war. Das neue optionale System wird kostenlos vom Staat zur Verfügung gestellt. Laut der Schweizer Regierung soll die EID den Zugang zu staatlichen Dienstleistungen vereinfachen und die Altersverifizierung erleichtern. Die Sicherheit wird dabei durch die Verknüpfung mit den jeweiligen Smartphones der Nutzer gewährleistet. Kritiker äußern jedoch datenschutzrechtliche Bedenken und sehen die Gefahr einer staatlichen Überwachung. Die Abstimmung schließt sich an die Ankündigung der britischen Regierung an, einen Plan für einen digitalen Personalausweis vorzulegen. Auch in der EU wird an einer digitalen Brieftasche für EU-Bürger gearbeitet, wobei Estland als Vorbild für ein erfolgreich implementiertes EID-System dient. Politische Analysten berichten jedoch über ein wachsendes Misstrauen gegenüber staatlichen Systemen, insbesondere nach der Covid-19-Pandemie.
Die Schweizer haben also endlich elektronische Personalausweise genehmigt, wenn auch mit knapper Mehrheit. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Digitale Personalausweise können bekanntermaßen Datenschutzprobleme mit sich bringen. Was passiert, wenn sie gehackt werden?
Naja, Da die Regierung die EID zur Verfügung stellt, bietet das eine zusätzliche Sicherheit. Außerdem kann dadurch der Zugang zu Dienstleistungen wirklich gestrafft werden. Und es ist kostenlos und freiwillig.
Im Moment ist es freiwillig. Das stimmt. Aber was ist, wenn es später verpflichtend wird? Sieh dir an, was gerade in Großbritannien passiert. Über 1 Million Menschen dort haben eine Petition dagegen unterschrieben.
Ja, aber dort ist das Problem anders gelagert. Aufgrund der Ablehnung im Jahr 2021 sind keine privaten Unternehmen an der Schweizer Version dieses Systems beteiligt.
Trotzdem mache ich mir Sorgen, dass dies den Weg für eine staatliche Überwachung ebnen könnte. Das ist ein weiterer Aspekt des Themas Datenschutz. Und was ist mit Menschen, die kein Smartphone haben? Die sind dann benachteiligt.
Ja, sicher. Wie viele sind das denn noch?
Vermutlich nicht mehr viele. Trotzdem, was ist mit den wenigen Menschen, die kein Smartphone haben?
Okay, das ist ein gutes Argument. Das britische System, das an Smartphones gekoppelt ist, soll beispielsweise erst ab 2029 verpflichtend sein.
Neue Studie. Ist die menschliche Evolutionsgeschichte komplexer als bisher angenommen?
In einer in der letzten Woche in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Studie wurde ein Schädel untersucht, der vor Jahrzehnten in Zentralchina entdeckt worden war. Die digitale Rekonstruktion dieses 1 Million Jahre alten Schädels lässt darauf schließen, dass er einem frühen menschlichen Vorfahren gehören könnte, was auf eine komplexere Evolutionsgeschichte hindeutet. Die Studie verändert unser Verständnis der menschlichen Evolution. Der rekonstruierte Schädel hat Merkmale eines frühen Denisova-Menschen, die ihn vom primitiven Homo erectus unterscheiden. Die Ergebnisse könnten den Zeitpunkt des Aufkommens des Homo sapiens um 400.000 Jahre zurückdatieren. Paläanthropologen sagen, dass diese Ergebnisse darauf hindeuten, dass sich unsere Vorfahren bereits vor 1 Million Jahren in verschiedene Gruppen aufgespalten haben. Die Analyse regt außerdem eine Neubewertung weiterer Fossilienfunde in China an und weist auf deren mögliche Zugehörigkeit zur gleichen Abstammungslinie hin. Dies könnte das Verständnis der Ursprünge des Menschen grundlegend verändern und Zweifel an bisherigen Vorstellungen darüber wecken, wann sich der moderne Homo sapiens, die Neandertaler und die Denisova-Menschen voneinander abgespalten haben.
Wow, fast 1,5 Millionen Jahre. Das ist ein ganz schöner Sprung zurück, oder?
Ehrlich gesagt bin ich etwas skeptisch. Diese Rekonstruktion ist zwar faszinierend, aber ich glaube, wir sollten vorsichtig sein und die Zusammenhänge nicht überbewerten.
Nicht überbewerten? Also, ich finde, das ist eine riesige Sache. Verändert das nicht fundamental unsere Vorstellung der Evolution unserer Spezies?
Ich bestreite ja nicht, dass die Ergebnisse bedeutend sind, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Fossilienfunde oft unvollständig sind. Nur weil diese Schädel mit anderen bekannten Fossilien in Verbindung gebracht werden, sollten wir nicht sofort den gesamten Stammbaum der Menschheit umschreiben.
Okay, gut. Aber die Tatsache, dass Sie generell auf eine sehr viel frühere Abspaltung dieser Gruppen voneinander hinweisen, macht deutlich, dass unsere Evolutionsgeschichte komplexer ist, als wir bisher dachten.
Wegen ein paar Fossilien sollten wir nicht alles, was wir wissen, so schnell über den Haufen werfen. Aber du hast recht. Wir sollten die Ergebnisse dieser Studie feiern und gleichzeitig an den bisherigen Erkenntnissen festhalten, bis es einen klaren Konsens gibt.
Banksy-Bild von Fassade des Londoner High Court entfernt.
Banksys neuestes Wandbild, das einen Richter mit traditioneller Perücke zeigt, der einen Demonstranten schlägt, wurde von der Fassade der Royal Courts of Justice in London entfernt. Das Kunstwerk war dort Anfang September plötzlich aufgetaucht. Die Gerichtsverwaltung ordnete die Entfernung an, um die historische Integrität des 143 Jahre alten gotisch-viktorianischen Gebäudes zu bewahren. Die Metropolitan Police ermittelt wegen des Wandbindes als potenzieller Fall von Sachbeschädigung. Das Kunstwerk bezog sich nicht direkt auf ein bestimmtes Ereignis. Es fand jedoch großen Anklang bei Aktivisten, die es als Reaktion auf das Verbot der Gruppe Palestine Action betrachteten, die von der britischen Regierung als terroristische Organisation eingestuft wurde. Die Royal Courts of Justice sind Sitz des Court of Appeal, Berufungsgericht, und des High Court, Hohes Gericht. Zunächst wiesen Berufungsrichter den Antrag von Palestine Action auf Berufung gegen das Verbot zurück. Später gab jedoch ein Richter des High Court der Berufung statt. Die Regierung geht gegen diese Entscheidung vor.
Ein Richter mit Perücke, der einen Demonstranten mit einem Richterhammer schlägt? Das spiegelt doch ziemlich genau die aktuellen Spannungen in der Gesellschaft wider, oder?
Ich teile zwar grundsätzlich deine Meinung, aber ich finde es unangebracht, das an die Wand der Royal Courts of Justice zu malen. Dieser Ort hat eine historische Bedeutung und die muss bewahrt werden.
Ich verstehe, dass dieser Ort historisch bedeutsam ist, aber sollen Künstler wie Banksy die Menschen nicht auch zum Nachdenken anregen?
Das stimmt. Aber es gibt für alles einen geeigneten Zeitpunkt und Ort. Gerichte sind Orte, wo Recht gesprochen wird und keine Projektionsflächen für Kunst.
Aber ist es nicht auch wichtig, mit Kunst unangenehme Wahrheiten anzusprechen?
Banksy kommt oft damit durch, Grenzen auszureizen. Aber es gibt eine feine Linie zwischen einem Statement und einer Straftat.
Das mag sein, aber das eigentlich Wichtige hier ist die Aussage dieses Kunstwerks.
Und noch etwas. Hätte Banksy eine andere Wand bemalt, hätte das Wandbild vielleicht bleiben dürfen und damit eine längere Wirkung gehabt. So aber ging die Aussage verloren.
Subordinating Conjunctions, Part 2. Tag der Deutschen Einheit.
Neben den wichtigen christlichen Feiertagen, die in vielen Ländern gleichermaßen gelten, gibt es in jedem Land auch spezielle nationale Feiertage. In Deutschland wird der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Seit 1990 erinnert er an die Wiedervereinigung, als die sogenannten neuen Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin der Bundesrepublik Deutschland beitraten.
Aber ich dachte, die Mauer sei schon früher gefallen, nämlich am 9. November 1989. Wieso wurde die Einheit denn erst ein Jahr später gefeiert?
Nachdem die Mauer gefallen war, dauerte es knapp ein Jahr, bis sich Deutschland offiziell wieder vereinigt hatte.
Das bedeutet, dass die DDR fast ein Jahr lang mit geöffneter Mauer weiter existierte, bevor sie aufgelöst wurde. Hat das überhaupt funktioniert?
Natürlich nicht. Sobald die Grenze offen war, strömten eine Menge DDR-Bürger in den Westen. Das war doch klar. Denn die DDR stand kurz vor dem wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch.
Ich glaube, ich wäre damals auch schnell in den Westen abgehauen, um auf Nummer sicher zu gehen, bevor sie es sich eventuell anders überlegt hätten.
Ich denke, vielen war klar, dass der Fall der Mauer endgültig sein würde.
Wieso wurde denn nicht eigentlich der 9. November als Tag der Deutschen Einheit erklärt? Ich finde, der Tag des Mauerfalls und die geballte Euphorie der Menschen, die überall gefeiert haben, sprechen viel mehr für einen Feiertag als ein willkürliches Datum, an dem einige Politiker einen Vertrag unterschrieben haben.
Es scheint, als ob du im Geschichtsunterricht mal wieder nicht aufgepasst hast. Der 9. November 1938 war ein dunkler Tag in der deutschen Geschichte. An diesem Tag war der Scheitelpunkt der November-Pogrome während der NS-Zeit.
Ah, ich verstehe, dass dies kein geeignetes Datum für einen nationalen Feiertag in Deutschland ist.
Und der 3. Oktober 1990 war nun mal das frühestmögliche Datum, da die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs dem Schicksal eines wiedervereinten Deutschlands zustimmen mussten und eine wichtige Konferenz dazu erst am Tag davor stattfand.
Und wie feiert Deutschland seine Wiedervereinigung?
Natürlich ist der 3. Oktober kein Arbeitstag, damit alle an den Feierlichkeiten teilnehmen können. Diese gibt es in vielen Städten. Die offiziellen Feiern werden reihum von den Bundesländern ausgerichtet.
Wer ist denn dieses Jahr dran?
Dieses Jahr, 2025, ist das Saarland an der Reihe. Letztes Jahr war es Mecklenburg-Vorpommern. Und nächstes Jahr finden die Feierlichkeiten in Bremen statt. Es gibt Konzerte und leckeres Essen. Jedes Bundesland präsentiert sich von seiner besten Seite.
Einen Korb geben. To reject someone. Das Leben der Romy Schneider. Ich halte Romy Schneider für die schönste deutsche Frau aller Zeiten. Ich muss sagen, ich war schon immer ein Fan.
Ich auch. Aber wie bei so vielen anderen berühmten und schönen Frauen war auch ihr Leben von Tragik überschattet. Das beweist mal wieder, dass man im Leben nicht alles haben kann.
Ja, nicht Alain Delon anscheinend. Der hatte ihr nach 6 Jahren Beziehung voller Tumult einen Korb gegeben.
Meiner Meinung nach war das nicht das Tragische in ihrem Leben. Aber ich finde, wir sollten von vorn anfangen.
Alles klar. Romy Schneider wurde 1938 in Wien geboren. Ihre Mutter war die berühmte deutsche Schauspielerin Magda Schneider. Der Vater, Wolf Albach-Retti, war ein österreichischer Schauspieler aus einer traditionsreichen Schauspielerfamilie. Auch Romy wusste früh, dass sie Schauspielerin werden wollte.
Ja, sie stand bereits mit 15 mit ihrer Mutter vor der Kamera. Schon in dem Film »Wenn der weiße Flieder wieder blüht«, fand ganz Deutschland sie einfach zum Umfallen süß. 2 weitere Kitschfilme folgten. Dabei war ihre Beziehung zur Mutter alles andere als gut.
Ja, das kann man wohl sagen. Der 2. Ehemann der Mutter, Hans-Herbert Blatzheim, wurde zum Manager der jungen Romy. Sie hat später gesagt, der Stiefvater habe mehrfach versucht, sie zu vergewaltigen. Die Mutter habe sie nicht geschützt.
Das wusste ich gar nicht.
Romy soll auch behauptet haben, ihre Mutter habe mit Adolf Hitler geschlafen.
Das wusste ich auch nicht. Okay, also die beiden haben sich wirklich nicht gut verstanden.
Nein, Stiefvater und Mutter drängten Romy auch zu allen 3 Sissi-Filmen, die Romy Schneider den Durchbruch ermöglichten.
Auch diese Filme sind allerdings reiner Kitsch.
Das sah Romy auch so. Trotz allergrößten Drucks der Mutter und des Stiefvaters und einem Angebot von 1 Million D-Mark für den 4. Sissi-Film gab Romy den Filmemachern einen Korb und floh auf eigene Faust nach Paris.
Das Geld hätte ihr eh nichts gebracht. Der Stiefvater hatte ihr Geld größtenteils veruntreut, obwohl sie die bestbezahlteste Schauspielerin Deutschlands war. So viel ist bekannt. 1958 floh sie gegen den Willen von Mutter und Stiefvater nach Frankreich und wurde dort zu einer richtigen Schauspielerin mit wirklich guten und tiefgreifenden Rollen unter wirklich großen Regisseuren, wie beispielsweise Visconti, in denen sie ihre Schauspielkunst zeigen konnte. Sie hat sogar 2 César.
Selbst Hollywood war interessiert, aber denen gab sie einen Korb. Sie konnte weder mit Amerika noch mit Deutschland viel anfangen. Aber dafür bediente sie die Klatschpresse mit ihrer innigen Hassliebe zu dem französischen Idol und Frauenschwarm Alain Delon.
der ihr aber schließlich einen Korb gab und ihr das Herz brach, als er mit anderen Frauen anbandelte.
Naja, ganz so einseitig war es nicht, denn er bezeichnete Romy bis zu seinem Tod als Liebe seines Lebens. Außerdem blieben beide ihr ganzes weiteres Leben innig verbunden. Sie drehten sogar noch nach dem Ende ihrer Beziehung Der Swimmingpool, einen ihrer besten Filme.
Ich mag den Film auch. Alle ihre Filme nach Sissy waren irgendwie gut. Romy hatte eine Tochter und einen Sohn mit verschiedenen Männern. Und am Ende ihres Lebens kam wieder große Tragik.
Das kann man wohl sagen. 1981 kam ihr 14-jähriger Sohn bei einem tragischen Unfall ums Leben. Seinen Tod hat sie nie verkraftet.
Im Mai 1982 starb Romy Schneider im Alter von gerade mal 43 Jahren aus bis heute ungeklärten Gründen. Deutschland und die Welt hatte eine große Frau und Ikone verloren. Ja, Michael, wie immer super interessante Themen. Also das mit Romy Schneider war mir alles gar nicht bekannt, fand ich interessant. Und ich frage mich, ob wir vielleicht auch eine Diskussion in den neuen Rooms, die ja genau für solche Unterhaltungen angelegt sind, führen könnten.
Ja, das wäre sicherlich eine Überlegung wert und das können wir ja mal in der nahen Zukunft anberaumen. Ja, ich werde erstmal wieder nachdenken über die deutsche Einheit, die ja jetzt schon über oder fast 36 Jahre her ist. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ich weiß noch, wie ich damals alles live am Fernsehen verfolgt habe und die Berichterstattung über die Maueröffnung und die Grenzöffnung verfolgt habe. Naja, jedenfalls haben wir dann morgen einen Feiertag in Deutschland, den wir jetzt schon zum 35. Mal begehen. Und das war die Episode 482. Ich freue mich jetzt schon über die Themen, in der wir nächste Woche sprechen werden. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschüss.
Bis dann.